Ich predige über den Römerbrief, Kapitel 11, Vers 25 bis 32. Römer, Kapitel 11, Vers 25 bis 32. Ich will euch nämlich, ihr Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht euch selbst klug vorkommt, dass über Israel einem Teil nach Verstockung gekommen ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, und dass auf diese Weise ganz Israel gerettet werden wird, wie geschrieben steht. Kommen wird aus Zion der Erlöser, hinwegschaffen wird er die Gottlosigkeiten von Jakob. Und dies ist von mir aus der Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden hinwegnehmen werde. In Hinsicht auf das Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen, in Hinsicht auf die Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gott kann seine Gnadenverheißung und seine Berufung nicht bereuen. Denn wie einst ihr gegen Gott ungehorsam gewesen seid, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt habt, infolge des Ungehorsams dieser, so sind auch diese jetzt ungehorsam gewesen, damit infolge der Barmherzigkeit gegen euch auch sie Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam hineingebannt, um an allen Barmherzigkeit zu erweisen. Hier geht es im Wesentlichen um das Volk Israel als Beispiel für Gottes Handeln. Es ist auch ein Beispiel für uns. Und ich denke, dass drei Punkte dabei deutlich werden. Einmal Gottes Erwählung, zum anderen Gottes Treue und auch Gottes Gericht. Gottes Erwählung, Treue und Gericht. Fangen wir bei der Erwählung an. Die Fußball-Weltmeisterschaft liegt gerade hinter uns. Und ich erinnere mich daran, dass der deutsche Nationaltrainer für diese Fußballleute sich sehr schwer tat, die richtigen Spieler auszuwählen für diese Weltmeisterschaft. Und es gab lange Debatten hin und her, bis er schließlich die entsprechenden Leute ausgewählt hatte. Ich habe von keinem gehört, der ausgewählt wurde, dass er sagte, das mache ich nicht, ich fahre da nicht hin, sondern für jeden war das eine Ehre. Erwählung bedeutet also, dass jemand, der mehr Autorität hat, einen anderen für eine bestimmte Aufgabe herausdeutet und sagt, dich brauche ich dafür, bist du bereit? Und dann ist er eben gefragt, ja oder nein, oder ich will es überlegen, aber auf jeden Fall muss er Stellung beziehen. Erwählung bedeutet, ich wiederhole es nochmal, dass jemand, der mehr Autorität hat, einen für eine bestimmte Aufgabe oder Position herausdeutet und der dann gefragt ist, ja oder nein. Das kann so wie ein Bundestrainer sein, es kann aber auch eine Mehrheit sein bei einer demokratischen Wahl, die durch diese Mehrheit Autorität hat und dann sagt, wir haben dich gewählt für diesen Posten. Bei Jesus ist das ganz ähnlich. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht tragt und dass eure Frucht bleibe. Jesus hat mehr Autorität als ich und er hat mich herausgedeutet und gesagt, dich möchte ich haben, damit ich mit dir verbunden lebe für Zeit und Ewigkeit und damit du mir zur Verfügung stehst mit deinem Leben. Und damit hat er nicht nur mich gemeint, sondern jeden unter uns. Ich habe dich erwählt, ich habe vor, dass du durch mich ewiges Leben hast und ich möchte dich einsetzen für mich zur Ehre Gottes. Bist du bereit? Und wenn du bereit bist, hast du ein inneres Ja. Ja, Herr Jesus, für Zeit und Ewigkeit stehe ich dir zur Verfügung und möchte dir gehören. Erwählung bedeutet also Autorität, die mich herausdeutet, aber sie geht nie an meiner eigenen Entscheidung vorbei, sondern fragt immer, möchtest du? Wenn ja, dann sage ich ja, vielen Dank. Stand gerade gestern und vorgestern zweimal an dieser Ampel hier in der Beethovenstraße und musste doppelt so lange warten wie üblich. Das eine Mal mit dem Fahrrad, stand hinter mir ein Auto, das war nicht über diese Kontaktschwelle gefahren. Und ein Fahrrad ist leider zu leicht, das löst diese Ampel nicht aus. Also musste ich warten, bis das nächste Auto kam, das dann endlich über diese Schwelle parallel dazu fuhr. Und dann das Mal danach die Ampel endlich grün wurde. Gestern ging es mir genauso, kam ich mit dem Auto, nur vor mir stand ein Auto und das war auch nicht weit genug gefahren, stand gerade mit seinen Rädern ganz genau vor dieser Schwelle. So mussten wir auch abwarten. Ich bin dann an ihm vorbeigefahren, auf die andere Seite, über diese Schwelle, um wenigstens diese Ampel auszulösen. Und so ist bei vielen Menschen. Sie beten zu Gott, sie sind sozusagen dicht vor ihm, aber nicht dicht genug, um ihn wirklich von ihm grünes Licht für das ewige Leben zu erfahren, denn die Kontaktschwelle Gottes ist Jesus. In der Bibel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Und die Not in Deutschland ist, dass die meisten Leute nur den Namen Gottes anrufen, so wie das Volk Israel das heute noch tut. Sie rufen den Namen Gottes an, aber nicht Jesus. Und die, die nur den Namen Gottes anrufen und nicht Jesus, sind in Ewigkeit verloren. Sie sind in Ewigkeit verloren, weil es heißt, Jesus sagt, ich bin der Weg. Nur wenn ich Jesus anrufe im Gebet, habe ich ewiges Leben. Wenn ich ihm mein Leben anvertraue. Ich bin die Wahrheit über das Leben mit Gott und ich bin das Leben selbst. Und deshalb müssen wir beten, dass Menschen über diese Kontaktschwelle gehen, dass sie Jesus als Kontaktschwelle entdecken und auch zu ihm beten und ihm ihr Leben anvertrauen. Nicht nur ihre Wünsche, sondern ihr Leben. Nicht nur ihre Not, sondern ihre eigene Existenz. So dass sie dann erwählt sind und sagen können, vielen Dank, Herr, ich kenne dich und weiß vor allen Dingen, dass du mich kennst. Mit dem Volk Israel ging das so mit einer Erwählung los. Dem Abraham wurde gesagt, dass er erwählt sei von Gott und dann wurden ihm 3 Zusagen gegeben. Aus ihm sollte ein Volk werden, sie bekämen ein Land und sie sollten ein Segen sein für die ganze Erde. Land, Volk, Segen, 3 Zusagen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Abraham hat diese Erwählung angenommen, er hat sich aufgemacht, ist mit Gott losmarschiert und hat sehr viel mit ihm erlebt. Sein Sohn Isaak bekam dann den Jakob und aus ihm wurden diese 12 Stämme, diese 12 Stämme Israels. Und die kamen durch ein hinterlistiges Verbrechen nach Ägypten, weil eben dieser eine Sohn dorthin verkauft wurde. Aber schon da sehen wir, wie Gott führt. Nach außen hin war es ein hinterlistiges Verbrechen. Kidnapping und Menschenverkauf, Kauf. Aber es hieß, Gott hat diesen Josef benutzt, um die ganze damalige Welt zu retten. Das heißt, hier sehen wir etwas von diesem Segen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dieser Josef war ein Segen für die ganze damalige Welt. Denn die sind mehr oder minder durch ihn am Leben geblieben. Und vielleicht haben auch einige von ihnen etwas von Gott erfahren. Ja, in Ägypten wuchs dieses Volk 400 Jahre lang, hat sich vermehrt. Das war damals schon dem Abraham gesagt worden. Deine Nachkommen werden 400 Jahre lang in einem fremden Land sein und dort Knechte werden, ehe ich sie mit Macht herausführe. Da merken wir schon etwas von diesem wunderbaren Plan Gottes. Sie wurden dann aus Ägypten herausgeführt durch Prüfungen in der Wüste in das Land Kanaan, das heute Israel heißt. In diesem Land haben sie sich teils bewährt, teils nicht bewährt. Es gab Blütezeiten, wie unter dem König David, wo das Vertrauen zu Gott wuchs. Es gab Zeiten des Niedergangs. Und interessant ist, das Problem des Niedergangs war oft davon abhängig, dass Leute im Bereich der Partnerschaft versagt haben. Zum Beispiel der König David mit seiner Nebenfrau Bathseba, die ja verheiratet war, er ließ dann den Mann umbringen, damit sie frei war, um seine Frau zu werden. Und dadurch kam das Schwert in seine Familie und viele folgende schlechte Entwicklungen. Sein Sohn Salomo hatte viele schöne Frauen geheiratet, aber die meisten waren Ausländerinnen und brachten deshalb einen ausländischen Glauben mit. Und er hat am Ende seines Lebens ihnen Tempel und Altäre gebaut zur Anbetung fremder Götter. Und das war der Weg zum Niedergang. Danach wurde das Reich geteilt in Norden und Süden. Der Norden hat gleich zu Beginn einen Vorzeigegott produziert, so 2 goldene Kälber, die sie in irgendwelche Tempel hineinsetzten. Das hätten wir ja auch oft gerne, so einen Gott, den man mal vorzeigen kann, wo man dem anderen sagt, guck mal, so ist das mit Gott, so sieht er aus und so. Toll, Gold, tolle Qualität. Aber es war eigentlich sehr schlecht. Durch die Heirat mit einer sehr intelligenten, hübschen, fantastischen, gläubigen Frau kam eine große Katastrophe dann in dieses Land, weil diese Frau zwar gläubig war, aber sie glaubte an den Baal und dadurch kam so eine Sex- und Konsumgottheit in das Land hinein und das brachte dieses Land an den Rand des Ruins, bis dann dieser Nordteil des Landes, nach Assyrien in die Verbannung kam und dort sich spurlos aufgelöst hat. Diese 10 bis 11 Stämme wurden in diese Kriegsgefangenschaft nach Assyrien geführt und haben sich dort in der Bevölkerung aufgelöst. Und das finde ich erstaunlich, ist auch bei uns manchmal so, dass Leute, die gläubig sind, die erwählt sind von Gott, plötzlich durch ein falsches Leben, das sie führen, sich ihrer Umgebung so sehr anpassen, dass man von ihnen gar nichts mehr als Christ entdecken kann. Sozusagen völlig aufgelöst in der Umgebung. Nur noch Gott weiß, wo sie sind und was eigentlich in ihrem Herzen einmal vorgegangen ist. Nach außen hin nichts mehr zu entdecken. Im Süden kam leider dieser Baalsglaube durch eine Heirat eines gläubigen Königs mit einer wohl ungläubigen, das heißt falschgläubigen Frau aus dem Nordreich, kam der Baalsglaube auch in den Süden. Das war dieser König Josaphat, eigentlich ein sehr guter Mann, aber mit katastrophalen Auswirkungen dieses Baalsglaubens, dieses Sexgottes. Und im Süden gab es noch so ein bisschen auf und ab, bis die Leute schließlich auch nach Babylon geschleppt wurden in die Gefangenschaft. 70 Jahre Ruhe. Diese 70 Jahre Ruhe dienten dazu, dass sie vor Gott stille wurden, denn sie sollten alle 7 Jahre ein Sabbatjahr halten, das heißt ein ganzes Jahr lang mehr oder minder Ruhe haben, nicht ernten, nicht arbeiten, sondern nur das Essen, was Gott ihnen im 6. Jahr für 3 folgende Jahre schon gegeben hätte. Und diese Ruhe haben sie nie durchgehalten, sie haben das 7. Jahr immer durchgearbeitet. Und jetzt schenkte Gott ihnen für diese 490 Jahre, wo sie immer das 7. Jahr nicht gefeiert hatten, 70 Ruhejahre, wo sie nun zwangsweise zur Ruhe kamen vor Gott. Interessant ist, dass die Arbeit uns oft um den Segen Gottes bringt, dass Leute so viel arbeiten, dass sie keine Zeit mehr für Gott haben und sogar noch meinen, das entschuldigen zu können mit dem Wert der Arbeit. Aber der erste Tag, den die Menschen auf der Erde erlebt haben, war ein Ruhetag. Am 6. Tag wurde der Mensch geschaffen und dann hat er als erstes den 7. erlebt und das war ein Ruhetag. Das heißt, sein Leben fing mit einer Stille vor Gott an. Und deshalb wäre es auch gut, wenn Christen sich das angewöhnen, ihren Tag mit einer Stille vor Gott im Gebet und in seinem Wort zu beginnen. Ja, sie kamen da also zur Ruhe und so ist es auch heute manchmal, dass Gott auch Gläubige, die er lieb hat, zu einer zwangsweisen Ruhe führt. Manche wird plötzlich krank und kann überhaupt nichts mehr tun. Er hat plötzlich Ruhe. Ein anderer hat vielleicht irgendeinen Unfall und ist vorübergehend matt gesetzt. Er kommt zur Ruhe, die er vorher überhaupt nicht hatte. Und siehe da, die Dinge gehen auch ohne ihn weiter. Was haben die Leute in der Ruhe gelernt dort in Babylon? Sie haben sich an das Wort Gottes gebunden. Vorher hatten sie den Tempel, der war ja jetzt weg, der war zerstört. Und jetzt haben sie das Wort Gottes entdeckt in dieser Ruhe. Sie haben es aufgeschrieben, sie haben es gesammelt, sie haben es gelesen, auswendig gelernt, gesungen, durchgebetet. Und das ist interessant, dass manche Leute auch, die zwangsweise zur Ruhe kommen, plötzlich das Wort Gottes entdecken und feststellen, das ist ja genau für meine Lage das Richtige. Das ermutigt mich, das tröstet mich. Es baut mich auf, das zeigt mir eine Perspektive für die Zukunft. Das brauche ich jetzt. Ich denke an einen Pfarrer, den ich sehr gut kenne, der einen Herzinfarkt bekam und dadurch so ein halbes Jahr außer Gefecht war. Als er wiederkam, hat er fantastisch viel besser gepredigt als vorher. Vorher hat er auch nicht schlecht gepredigt, aber es war viel besser, viel tiefer, viel feiner, viel mehr ins Herz gehend, weil er diese Ruhe mit Gott ein halbes Jahr lang gehabt hatte. Und Gott ihn dadurch neu gesegnet hat. Die Leute kamen dann zurück aus dieser Ruhe mit dem Wort Gottes im Herzen. Und es ging teilweise gut und teilweise schlecht, wie es weiterging. Sie haben bald wieder ihre Mischehen geschlossen, sich mit den ungläubigen Landesbewohnern vermischt. Das heißt, die waren ja gläubig, aber an andere Gottheiten. Und dann ging es auf und ab über Makkabäer-Befreiungskämpfe bis hin zur Römerherrschaft. Die Römer haben Herrschaft über Israel gewonnen, aus dem Grund einer inneren Uneinigkeit in Israel. Das heißt, in Israel gab es eine Familie mit 2 Teilen und ein Teil dieser herrschenden Familie hat die Römer zu Hilfe gerufen, damit sie sozusagen an der Macht bleiben könnten. Nun haben sie dabei die Macht an die Römer abgegeben. Zur Zeit Jesu erwartete jeder einen Messias. Der bekannteste Vers war vielleicht Daniel 7, Vers 13 damals, dass der Menschensohn kommen wird mit den Wolken des Himmels und dann werden alle Völker ihre Knie vor ihm beugen und er wird Macht haben über alle. Sie erwarteten also eine große Überlegenheit. Sie erwarteten das Heil aus den Wolken. Und das ist jetzt für mich nur ein Wortspiel, keine politische Meinungsäußerung. Ich dachte so an das SDI-Programm, Heil aus den Wolken, Schutz von oben. Allerdings nicht ganz oben, nur so halb oben. Und das ist vielleicht auch das, was das Problem beinhaltet. Sie erwarteten also Überlegenheit aus den Wolken, Heil durch diesen Messias. Nur, dass der Messias auf einem Esel nach Jerusalem kam, als der Leidende. Jesaja 53 stand, dass er unsere Strafe trägt, dass er geschlagen würde. Das wussten sie zwar auch, aber das andere war schöner zu glauben. Und deshalb waren sie enttäuscht, als Jesus nicht als dieser Siegreiche auftrat. Ja, was geschah dann? Sie hielten an ihren gottesdienstlichen Traditionen fest und verwarfen Jesus. Und das finde ich katastrophal, wenn Menschen, die zu Gott beten, an dem lebendigen Sohn Gottes, Jesus, vorbeigehen. Und genau das ist das, was in Oberzhausen und in jeder Stadt Deutschlands tausendfach geschieht. Dass Menschen an ihren Gebetstraditionen festhalten, finde ich nicht schlecht. Dass sie daran festhalten, evangelisch zu sein oder katholisch. Dass sie vielleicht sagen, ich werde nie eine Mischehe eingehen, so konsequent sind sie. Aber dass sie Jesus nicht kennen. Und deshalb steht hier in der Bibel, seien sie Feinde Gottes. Kann man sich das vorstellen? Leute, die täglich zu Gott beten, als Feinde Gottes? Warum? Weil sie Jesus unbewusst ablehnen. Das heißt, sie nicht ablehnen, sie haben ihn ausgeklammert, sie brauchen ihn nicht. Und daran ist damals dieses Volk Israel nicht zugrunde gegangen, aber es wurde sein Ruin, dass sie Jesus ausgeklammert haben, obwohl sie jeden Tag zu Gott beteten. Nicht nur einmal am Tag, oft nachts aufstanden, um zu Gott zu beten. Sie wurden dann von den Römern besiegt und verschleppt. Die Sklavenmärkte der damaligen Zeit wurden von diesen Israeliten überschwemmt. Der Sklavenpreis sank auf ein ganz tiefes Niveau, weil es plötzlich so viele davon gab. Und seit der Zeit sind sie jetzt 2000 Jahre auf die Seite gesetzt in einem großen Elend. Gläubige wurden Sklaven, weil sie ihr Leben nicht in Verbindung mit Jesus gefestigt haben. Und ich verrate kein Geheimnis, dass das auch heute manchmal so ist, dass gläubige Christen Sklaven werden von irgendjemand oder irgendetwas. Dass gläubige Christen, gerade junge Leute, aber auch ältere Sklaven von Alkohol werden. Andere werden sexuelle Sklaven, die so unrein leben, dass man von ihrem Christsein fast nichts mehr entdeckt oder gar nichts. Andere sind Sklaven ihres eigenen Ehrgeizes geworden. Andere Sklaven ihrer Arbeitssucht, dass sie gar nicht ausspannen können, weil sie immer weiterarbeiten müssen. Andere Sklaven von Menschen, an die sie sich gebunden haben und von deren Meinung und Einfluss sie nicht loskommen. Und wenn dann ein Außenstehender sie beobachtet und sagt, was, du willst ein Gläubiger sein? Oh, ich bin doch tausendmal besser als du. Und du willst mir deinen Gott irgendwie empfehlen? Da pfeife ich drauf. Mein Leben hat doch viel mehr Qualität als deines. Es tut mir leid, wenn jemand auf Gott pfeift, weil er die falsche Einstellung hat, aber ich kann seinen Vergleich verstehen. Von diesem Volk Israel heißt es, dass um seinetwillen der Name Gottes auf der ganzen Erde gelästert wird. Dieses Volk sollte zur Ehre Gottes leben, aber der Name Gottes wird dieses Volkes wegen auf der ganzen Erde gelästert. Und es kann auch bei Gläubigen sein, dass unsertwegen der Name Gottes irgendwo gelästert wird, weil unser Leben mit Gott so wenig übereinstimmt. Ja, das Heil ist dann zu den Heiden gegangen, zu denen ja wir auch dazugehören. Wir freuen uns darüber. Nachdem Gott für 2000 Jahre sein Volk auf die Seite gesetzt hat, kam das Heil zu den Heiden, auch zu den Germanen, durch die indogermanischen, iroschottischen Mönche, die zu uns kamen. Und es sind viele tausend verschiedene Sprachen hineingekommen. Wir gehen davon aus, dass täglich weit über 50.000 Menschen Christen werden auf der Erde, die Jesus entdecken. Vor kurzem war ein Kongress in Amsterdam für 11.000 Evangelisten, die geschult wurden, um ihren Dienst noch besser zu tun. In Ländern wie Korea ist inzwischen jeder vierte ist Südkorea, jeder vierte Christ geworden, obwohl es zu Beginn des Jahrhunderts nur 0,5% waren. In vielen Ländern Südamerikas wachsen die Gemeinden unwahrscheinlich. In Kenia und anderen Ländern kommen ständig Leute zum Glauben. Nur in Europa ist es mehr so ein ausgebrannter Vulkan, wo vieles verhärtet ist und ziemlich wenig geschieht. Das Heil geht zu den Heiden, während Israel auf die Seite gesetzt ist von Gott. Israel als Feind Gottes bezeichnet, weil es Jesus ablehnt. Aber ein geliebter Feind, weil es ja die Zusagen hat, die schon an den Abraham kamen, an den Isaak, an den Jakob. Und Gott bleibt trotzdem treu. Für das Volk Israel wird die Geschichte Gottes weitergehen, wenn alle Menschen Christen geworden sind, die Gott bei sich haben will. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele das sind, Gott weiß das. Und wenn der letzte von ihnen Christ geworden ist, dann wird Jesus wiederkommen und diese Christen zu sich holen und die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel dann neu weitergehen. Und zwar mit dem ganzen Volk, mit allen 12 Stämmen. Das heißt ja, er wird ganz Israel retten. Und dann kommen diese schönen Sachen, auf die heute schon viele spekulieren, dass dann endlich Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden, weil es Frieden im Herzen der Menschen gibt. Solange der Friede nicht im Herzen ist, hat es gar keinen Sinn, Schwerter zu Pflugscharen zu schmieden, weil man sich dann mit den Pflugscharen noch totschlagen wird, weil der Unfriede im Herzen sitzt. Aber hier sieht es so aus, dass Jesus seinen neuen Bund mit dem Volk Israel beginnend über die ganze Erde ausdehnt, dieses Friedensreich, indem er ihre Sünden hinwegnimmt. Das heißt, er wird sein Volk von Herzen her reinigen. Und wenn jemand von uns einen neuen Beginn mit Jesus sucht, müsste er darum beten, dass Jesus Christus ihn vor allen Dingen reinigt, dass er ihm hilft, von falschen Einstellungen im Leben loszukommen und dass die Schuld aller vergangenen Jahre Punkt für Punkt im Gebet ihm vergeben wird. Das bedeutet Neubeginn. Jesus wird also ganz Israel retten, das heißt alle 12 Stämme, allerdings erst, wenn alle Christen zu Gott gekommen sind, die er bei sich haben möchte. An der Stelle wird etwas von dieser großartigen Treue Gottes deutlich, dass er dieses Volk nicht verworfen hat. Er hat sie nur auf die Seite gesetzt, allerdings in großem Elend, um endlich seine Geschichte weitergehen zu lassen und zum Ziel zu bringen. Hier heißt es, er wird seine Erwählung nicht bereuen. Und das möchte ich jedem von uns auch sagen, wenn du von Christus erwählt bist und es weißt. Wenn du weißt, ich gehöre zu ihm mit meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist, dann ist er treu und wird an dir festhalten. Er wird dich nicht irgendwann sagen, es tut mir leid, ich habe scheinbar doch den Falschen erwischt, sondern er wird an dir festhalten. Hier steht, seine Erwählung ist nicht widerrufbar. Und das finde ich sehr großartig. Ich will nur einen Vers aus Johannes 6 vorlesen, Vers 39, wo Jesus mit seinen eigenen Worten das ausdrückt. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Da sagt er, von allem, was Gott, der Vater, mir gegeben hat, das heißt von all den Menschen, die er mir gegeben hat, damit sie zum Glauben kamen an mich, werde ich nichts, das heißt niemand, verlieren, sondern sie auferwecken am jüngsten Tag. Und das finde ich großartig, dass Gott so treu ist, dass er zum Ziel kommt. Ich fasse das zusammen. Es ging um Gottes Erwählung, aber auch um seine Treue, um sein Gericht. Gottes Erwählung ist einmalig und bleibt immer fest. Wenn jemand ungehorsam ist, kann er sehr viele Schwierigkeiten haben, so wie das Volk Israel, aber Gott hält trotzdem an ihm fest. Und er wird mit ihm irgendwie zum Ziel kommen. Das Volk sollte eigentlich ein Spiegel Gottes sein für die ganze Welt. Da es das nicht war, ist Jesus später dieser Spiegel geworden, wo diese Liebe Gottes die ganze Welt erreicht und die Geschichte mit seinem Volk wird weitergehen. Erwählung hat immer ein Ziel. Ich bin nicht erwählt, nur um erwählt zu sein, sondern zu einer Aufgabe erwählt. Und das wäre jetzt das schließlich das Ziel auch dieser Predigt, was Gott dem Abraham sagte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist das Ziel von Gottes Erwählung. Er möchte dich persönlich segnen, ganz persönlich, und aus dir einen Segen machen für deine Umgebung. Und Segen machen heißt es, die gute Nachricht von Jesus durch den Lebensstil und durch Worte und Gebete weiterzutragen. Und das ist die Frage, ob du das möchtest. Herr Jesus Christus, wir loben dich über diese Erwählung für Israel. Wir loben dich über deine wunderbaren Treue diesem Volk gegenüber, trotz all der Schwierigkeiten und diesem jahrhundertelangen Ungehorsam. Wir loben dich über deine Erwählung unseres eigenen Lebens und dass wir für Zeit und Ewigkeit dadurch dir gehören. Siehst, wie oft wir dir auch ungehorsam sind und dadurch selbst in mehr oder minder große Schwierigkeiten kommen. Hilf uns da immer mehr heraus, dass wir dir vertrauen und unser Leben dir zur Verfügung stellen, um ein Segen nicht nur zu sein, sondern auch zu werden. Amen.